Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast.
Schaut doch einfach mal vorbei. Ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt ihr uns auch weiter zuhören und wir sehen uns sicher dort.
Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge Wixpedition. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie es möglich ist, mit einem Motorrad an der Wand zu fahren, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's! Heute Abend für euch bei der Wixpedition sind nicht nur die Stammcrew, die ihr schon kennt, nämlich in Osnabrück der Jan.
Hallo!
Und hier in Lotte der Chris, sondern wir haben euch jemanden mitgebracht, einen Experten nämlich für Jans Thema. Und das ist mein Vater, der Heinz, der sitzt in Haßbergen. Hallo!
Hallo, guten Abend ihr beiden.
Hallo!
Ich freue mich dabei zu sein.
Da freuen wir uns auch sehr drüber.
Schön. Beim letzten Mal haben wir ja uns einen schönen Vortrag angehört von Chris über die Indian Motorcycle Company. Wie ich gelernt habe, Motocycle und nicht Motorcycle Company. Ganz wichtiger Unterschied. Und in dieser Folge haben wir auch gehört, was man denn mit diesen Fahrzeugen so anstellen konnte. Unter anderem hat der Chris da erwähnt, man kann damit in der Steilwand fahren. In der Steilwand klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, das ist grammatikalisch wirklich die richtige Ausdrucksweise, in der Steilwand. Am Anfang hat Chris gefragt, wie man an einer Wand fahren kann. Relativ einfach, man macht die Wand rund. Und zwar müsst ihr euch diese Steilwand so vorstellen, ihr habt einen großen Zylinder in der Höhe von meinetwegen 4 bis 5 Metern und im Durchmesser von 7 bis 10 Metern und darin fahren an der Wand außen Kraftfahrzeuge.
Häufig an der Wand innen, würde ich sagen.
An der Wand innen, natürlich. Ja, aber an der, also es ist ja von innen gesehen die Außenwand. Also
auch, ne? Ja, richtig.
Also schwierig. Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass wirklich draußen an dem Zylinder das nicht funktionieren würde. In diesem Zylinder starten in der Mitte in einem Kreis, der ebenerdig ist, Fahrzeuge. Und durch sowas wie einen 45-Grad-Winkel oder irgendetwas in der Art kommt man dann in diesem Zylinder bis in einen Bereich und kann dort fahren, der halt wirklich komplett senkrecht ist. Und das ist das Steilwandfahren und das ist unser heutiges Thema. Die Steilwandfahrer starten, wie gesagt, ihre Fahrt an einer kreisförmigen Innenplattform. Und über diese Steilkurve kommen sie dann an die Steilwand und können dort lotrecht fahren. Die Fahrzeuge beschleunigen weiter bis zu einer möglichst gleichmäßigen Geschwindigkeit, so habe ich es gelesen, und dann werden, während man diese Fahrzeuge bewegt, darauf Kunststücke vorgeführt oder ein Kunststück in sich ist es auch, mit mehreren Fahrzeugen zeitgleich in dieser Steilwand zu fahren. Das Ganze ist eine Volksfest- oder Jahrmarktsattraktion, die allerdings, glaube ich, heute gar nicht mehr so wirklich praktiziert wird. Und als allererstes, bevor wir uns an unseren Experten wenden, gebe ich dann einmal kurz in Richtung von Chris weiter, nämlich wie funktioniert das Ganze eigentlich physikalisch? Gib uns doch mal einen ganz kurzen Abriss.
Es ist physikalisch gar nicht so schwer zu beschreiben, denn wir haben vor, am Schluss anzukommen in lotrechter Position zu der Wand und das ist möglich, weil ich Fliehkraft erzeuge und weil dadurch der Schwerpunkt des Wagens immer radial nach außen weist oder der Schwerpunkt des Fahrzeuges immer radial nach außen weist und somit die Reifen an die Wand gedrückt werden. Und ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist es dann möglich, dass ich genug Kraft erzeuge, um halt nicht mehr abzurutschen entsprechend. Das heißt, der Reibungskoeffizient ist hoch genug, sodass ich nicht mehr herunterrutschen kann. Und durch die Haftreibung ist das Befahren der Kesselinnenwand dann entsprechend möglich, ohne dass ich in Richtung der Erdschwere herunterrutsche. Also sprich, ich kehre durch Kräfte im Grunde das ganze Verhältnis ein bisschen um und somit ist im Grunde für das Motorrad und seinen Fahrer oder das Fahrzeug und seinen Fahrer die Richtung unten das, was für alle anderen die Wand ist.
Ja, schön. Richtig. Ich habe mich extra für diese Folge gar nicht so intensiv mit dem Thema Steilwand befasst, sondern haben mir eigentlich eher überlegt, was ist eigentlich das, was ich gerne selber wissen möchte, weil ich ja selber neugierig bin, so wie wir es auch von euch allen da draußen immer erwarten. Und genau da kommt jetzt unser Gast ins Spiel. Heinz, warum bist du ein Experte, den wir jetzt zu diesem Thema heranziehen können? Vielleicht erzählst du uns einfach mal kurz, warum.
Wunderbar, hört sich gut an. Experte insofern, dass meine Eltern die Steilwand betrieben haben, und zwar bis 1952. Dann ist die Wand verkauft worden, aber das Ganze begann, die Steilwandfahrerei, im Jahre 1928 auf dem Münchner Oktoberfest. Da sind Fahrer aus Amerika rübergekommen, die das vorgeführt haben. Und dann haben Schausteller gleich die Wand kopiert. Und innerhalb kürzester Zeit haben Tischler dann solche Wände hergestellt. Die Wand wurde damals als großes Bierfass vorgestellt, in dem Leute fahren. Also die Leute wussten überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Das war eine Werbemaßnahme, um die Leute dahin zu locken. Ja, Steilwand ist ein sogenannter fliegender Bau. Da werden Wandelemente zum Stehen gebracht, die zunächst auf dem Boden liegen und dann auf einer sogenannten Sohle aufgelegt werden. Dann werden die Wände hochgestellt und müssen absolut im Wasser liegen, damit sonst der spätere Aufbau nicht komplett werden kann, da kein Bolzen und keine Dachlatte mehr passen würde. Wenn die Sohlebalken richtig liegen, dann werden die Wandsegmente auch heutzutage noch durch echte Menschenkraft aufgestellt und formen somit den Kessel. Der Kessel ergibt die spätere Fahrbahn für die Artisten. Und da werden jetzt schon Drahtseile im gleichen Abstand um die Kessel geschlungen, die dazu beitragen, die Zentrifugalkräfte während der Show abzuleiten. Mhm. Weiter geht es dann mit dem Rundbau, der auf den senkrecht stehenden Holzstücken besteht, die wiederum durch Balken mit dem Kessel verbunden sind. Auf diese Konstruktion wird das Podium aufgelegt, auf welchem die Zuschauer nachher in den Kessel blicken können. Und dann wird in der Mitte ein Mast reingestellt und es werden Dachlatten draufgelegt und eine Zeltplane drüber, sodass der Kessel dann dicht ist. Die Leute auch bei Regen da oben stehen können und die Wand nicht nass wird. Das darf auf gar keinen Fall passieren.
Dann wird es zu rutschig wahrscheinlich, ne?
Ja, das geht überhaupt nicht. Du kannst an der Wand nicht fahren, also wenn es nass ist, oder ein Ölfleck würde schon reichen, um dass die abstürzen.
Okay.
Ja, das komplette Gewicht einer Steilwand beträgt ungefähr 25 Tonnen. Also das sind schon sehr massive Sachen.
Also ein kompletter Sattelzug LKW, um das
Richtig.
Ganze zu transportieren.
Ja, früher hatte man zum Transportieren natürlich nicht diese großen Sattelzüge, sondern ganz alte Wagen. Mein Vater hatte zum Beispiel einen großen PKW, mit dem er die Fahrzeuge bis zur Bahn gebracht hat, bevor er später eine Zugmaschine bekam. Also das war alles möglich. Und die Fahrzeuge wurden früher, also die ganze Steilwand wurde früher sehr oft verladen oder fast ausschließlich verladen.
Also in diesem Falle auf die Eisenbahn verladen.
Ja, so war es auch möglich, dass sie von Osnabrück gleich bis runterfahren konnten nach Ostpreußen. Oder die sind sehr viel in der Gegend gefahren, in Polen, im heutigen Polen, und haben dort die Plätze alle gehalten. Das war früher das Ruhrgebiet des Ostens. Da wurde sehr viel Kohle abgebaut und die Leute hatten dort auch eben genügend Geld schon, um sich solche Sachen anzusehen. Das war eben eine Sensation.
Du sagtest eben, das Ganze ist aus den USA rübergekommen. Weißt du, wer der erste Steilwandfahrer überhaupt gewesen ist? Wer überhaupt auf diese Idee gekommen ist als allererster?
Ja, aber der Name fällt mir im Moment nicht ein. Das müsste ich mir nachlesen. Das weiß ich gerade im Moment nicht. Ich weiß nur, dass auf dem Oktoberfest die erste Steilwand von Gabriel und Ruprecht hießen die. Die haben die amerikanische Steilwand, auch Todeswand genannt, auf der Münchner Theresienwiese, und das war 1928.
Also ich habe da auch probiert nachzusehen und ich habe auch keinen Namen eines einzelnen Fahrers finden können. Aber gehen wir doch mal zurück auf das Fahren in der steilen Wand. Wie läuft das Ganze dann so konkret ab?
Ja, Steilbahnfahrer startet dann auf der kreisförmigen Innenplattform. Da ist eine Konusschrägung rund um etwa 45 Grad. Dann geht es in die Steilkurve, in den Übergang und das Einfahren in die lotrechte Wand. So, und in dieser zylindrischen Wand wird nun weiter beschleunigt bis zu einer gleichmäßigen und relativ sicheren Geschwindigkeit, bei dem dann auch die Kunststücke vorgeführt werden können. Und man hat gerne früher oder überhaupt als Motorräder die Indian genommen.
Wie schnell ist man da drin gefahren oder wie schnell fährt man da drin so im Durchschnitt? Weißt du, wie viel km/h sind das? Wie stelle ich mir das vor?
Du musst mindestens 46 km/h fahren. Mhm. Sonst rutschst du ab. Wenn du zu langsam fährst, rutscht man ab. Fährt man zu schnell, dann geht das Blut aus dem Kopf raus, dann geht es auch nicht. Denn bei einer Mindestgeschwindigkeit von 46 Kilometer betragen die Kräfte schon 3,5 G. Oh.
Genau, und da kann ich noch, genau da kann ich einsteigen, denn wenn wir das Tempo verdoppeln an der Stelle, vervierfachen wir die Fliehkraft.
Richtig.
Das heißt, ne, das ist genau das Problem. Das heißt, nicht nur einmalseits der Fahrer bekommt dann halt keine Blutzirkulation mehr. Das heißt, er wird schlicht und ergreifend bewusstlos oder stirbt sogar im schlimmsten Fall bei einer gewissen Geschwindigkeit. Ja. Zum anderen ist auch irgendwann die strukturelle Integrität des Kessels nicht mehr da, weil ja auch die vierfache Kraft auf das Material ausgewirkt wird.
Ganz genau. Mhm.
Also das lag wirklich ziemlich, ziemlich präzise dann um knapp über 46 km/h. Wahrscheinlich, oder?
Ja, 46 musst du mindestens fahren. Mhm. Es wird so um 50 Kilometer Geschwindigkeit gefahren. Das ist so die Richtgeschwindigkeit, die man annehmen kann, um zu fahren. Ich bin selbst schon mitgefahren bei meinen Eltern, wenn ich in Ferien war oder wenn wir hier in Osnabrück auch mal eine Sondervorstellung für meine Mitschüler gegeben haben. Dann durfte ich mitfahren, habe vorne auf dem Lenker gesessen und dann habe ich das probiert. Ich konnte es sehr gut aushalten. Man muss immer den weitesten Blick suchen bei so etwas, weit gucken und man muss eigentlich eben schwindelfrei sein, das bin ich zum Glück. Ich hätte es gerne selbst auch gemacht und wäre selbst an der Wand gefahren, aber dann haben die Eltern gesagt, nee, kommt nicht in Frage.
Aber in welchem Alter hast du gesagt, du würdest es gerne machen?
Ja, da war ich 13, 14.
Boah.
Ja, ja, ja. Aber dann habe ich dann versucht, auch freihändig zu fahren, also die Hände hochzuheben. Das war sehr schwer. Also man muss die Hände direkt am Körper, an der Brust hochführen und dann hoch. Und dann ging's. Dann konnte ich, also ich habe da freihändig mit drauf gesessen, war natürlich die Show, ne? Das machte mir Spaß.
Wahnsinn.
Ja. Ja. Also ich habe später nochmal, hatten meine Eltern schon keine Stellwand mehr. Und dann hat ein Kollege aufgebaut gehabt und dann stand ich mit unserer Benzinautorennbahn oben auf dem Schützenfest in Osnabrück und da war eine Steilwand aufgebaut und ich kannte den Fahrer und dann bin ich da mal hingeschlichen. Unsere Angestellte hatte mich abgelöst in der Kasse und dann bin ich dahin und dann machte er gerade eine Vorstellung und der kannte mich und sagte hier, da ist der Sohn von Frickenschmidt und Frickenschmidt war natürlich Osnabrück bekannt, ob ich nicht mal mitfahren wollte. Ja, ich sofort rauf. Und dann hat er natürlich gleich Trommel gewirbelt und da fährt einer mit. Ja, ich bin mitgefahren und dann auch freihändig und dann alles klar. Ich war noch gar nicht wieder zu Hause, da wusste mein Vater das schon. Und dann habe ich erstmal eine richtige Abreibung gekriegt. Hat er gesagt, du Verrückter, wir haben gesagt, wir fahren nie wieder, haben uns in der Hand versprochen und du musst da wieder drauf gehen. Ja, das nur als Anekdote.
1928, das erste Mal auf dem Oktoberfest. Wie ist denn eure Familie dazu gekommen? Also wie war der Einstieg für eure Familie selber? Ging das dann auch sehr schnell? War das schon um die Zeit oder wann ist das gewesen?
Nein, nein. 1935 begann das Ganze. Ja, das ist auch wieder so eine Geschichte. Mein Vater wollte gerne Mechaniker werden und hatte auch eine Lehre angefangen. Und da ist der Chef gestorben und dann war es in der schlimmen Zeit, da gab es kaum irgendwelche Stellungen oder Möglichkeiten, etwas zu machen. Und dann sollte er Schneider werden, und weil ein Onkel Schneider war, hat er gesagt, um Gottes Willen mache ich nicht. Und dann wurde eine Stelle frei als Maler und Glaser. Und das hat er durchgezogen und hat das auch sehr gut gemacht und hat das auch Innungsbester mitgeworden, hat größere Auszeichnungen bekommen, alles. Und während er in der Lehre noch war oder ziemlich ausgelernt hatte, hat er in Osnabrück schon am Westerberg in einigen Villen über Nacht die Räume gestrichen und sehr sauber und sehr sorgfältig. Und dann hat sich das von einem zum anderen umgesprochen und dann war er da immer heiß begehrt. Oh, der macht das gut, da gehen wir hin und so. Und dann durch diese hat er Geld verdient. Und dann hat er einen Posten bei Shell. Die Shell-Tankstellen wurden früher alle noch per Hand gestrichen. Und das musste über Nacht geschehen, weil die am nächsten Tag wieder laufen mussten. Mhm. Und da mein Vater zu der Zeit schon eine große Motorrad, eine Windhoff hatte, mit Beiwagen, hat er sich seine Sachen da reingepackt und hatte dann das ganze Gebiet bis Niedersachsen, bis auch Bremen. Und hat über Nacht die Shell-Tankstellen gestrichen und dabei sehr viel Geld verdient. Also er hat in jungen Jahren sehr viel Geld verdient. Dann hat er in Bremen einmal gesehen, wie die Leute an der Stellwand fuhren. Mhm. Und dann hat er gesagt, Mensch, das musst du auch machen. Er war schon in Osnabrück verschrien als einer der verrücktesten Motorradartisten. Sie wohnten damals an der Meller Straße, wenn er losgefahren ist, dann am Neumarkt über diese große Ampel, die da noch mit Rot und Gelb und einem guten Zeiger war, drüber her, dann war der Wagen seitwärts hoch und dann fuhr er da drüber. Und dann brauchte er später gar nicht gewesen sein, dann haben sie immer schon gesagt, das ist der verrückte Frickenschmidt, das kann er nur gewesen sein.
Und das Schöne ist, an dieser Stelle kann ich noch eine vierte Stimme mit in unser Gespräch reinnehmen. Ich habe nämlich noch ein paar Originaltonaufnahmen von meiner Oma, sodass wir auch die Stimme von Martha Frickenschmidt selber dazu hören können.
Frickenschmidt, Fricki, dachte er. Oh, Fricki kommt. Die Meller Straße, wenn da einer ein bisschen lauter war, ganz egal, ob es ein Wagen oder ein Motorrad war, oh, Fricki kommt. Das war der Schnellste. Wenn einer Motorrad hatte, der hatte Chance. Und so bin ich immer mitgefahren. Und der kam ja auch jeden Abend an, hat mich wieder abgeholt und sind wir über Land gefahren. Ist klar, ne?
Ja, so ist das alle entstanden. Und dann hat er gesagt, er hat also viele Motorradrennen hier, früher ADAC-Rennen, rings um Osnabrück gefahren, hat auch viele Plaketten gewonnen und Auszeichnungen. Ja, und dann hat er gesagt, jetzt musst du so eine Stallwand. Und im Winter haben die Schausteller ja nichts zu tun. Und dann war in Bielefeld, ist ein Stallwandfahrer gewesen, Flöthmann hieß der. Und der hat die Wand gehabt und da ist er da hingegangen und hat gesagt, wenn du mir die Wand in Osnabrück an der Meller Straße auf einer Wiese aufbaust im Winter und ich möchte Stallwand fahren lernen, kriegst du von mir 1000 Mark. Mhm. Das war ganz viel Geld um die Zeit. So, und der Flöthmann hat die Wand aufgebaut, hatte aber nicht vor, mein Vaters Stallwandfahren beizubringen und ist mit ihm gefahren und natürlich mit überhöhter Geschwindigkeit und immer wieder Vollgas gegeben, sodass er es gerade noch aushalten konnte, aber der da drauf saß, hatte riesen Schwierigkeiten. Und er wusste nicht, wie mache ich es. Und dann ist der Flöthmann, hat er sich abends genommen und Vater ist in die Wand rein, Wand zu und hat probiert, bis er merkte, so, jetzt bin ich dran. Und dann konnte ihm das keiner mehr wegnehmen. Da wusste er, wie es ging, hat den Bogen raus, wie er an die Wand kam und dann hat er gefahren und konnte es. Mhm. Ja, da hat der Flöthmann dann gesagt, ja, nun kannst du es ja, dann kannst du ja auch mit mir, können wir auch zusammen machen. Und dann ist er das eingegangen und dann hat der Flöthmann eine zweite Wand angeschafft und Vater hat sich so selbstständig gemacht und ist dann mit der Wand erstmal losgefahren.
Wahnsinn.
So sind meine Eltern an die Wand gekommen.
Bei euch in der Familie gibt es ja, glaube ich, dann auch die erste Steilwandfahrerin Deutschlands.
Ja.
Und wie ist die Geschichte dahinter?
Wie ist die Geschichte dahinter? Martha Frickenschmidt war eine ganz bekannte und berühmte Steilwandfahrerin geworden. Sie ist damals mit meinem Vater mitgefahren. Sie war eben auch in dem Motorradclub mit drin, hat aber selbst nicht gefahren. Und dann ist sie mit ihm vorne auf den Tank gefahren und hat es immer erstmal mitprobiert, Und dann hat sie gesagt, ja, soll ich nicht mal alleine fahren? Ja, du hast ja gesehen, wie es geht. Probier es aus.
Ja, und an dieser Stelle hören wir dann nochmal Martha Frickenschmidt.
Ja, ich habe vorne auf dem Tank gesessen. Und er hat mich mitgenommen und wir haben gleich freihändig gefahren. Und er sagte, ja, das ist die Richtige. Na, so habe ich es auch gelernt. Ne? Ja, und dann meinst du wohl, darf ich da mal hören? Dass wenn du es kannst, du weißt ja, wie ich es nehme. Du weißt ja, wie ich es mache. Einfach frech an die Wand gefahren. Und so habe ich es gelernt. Oh, das hat mir Spaß gemacht. Erstmal, dass ich es konnte. Dass ich bewiesen habe, ich kann das. Ja, und dann das Fahren vom Ort zu Ort oder von Stadt zu Stadt. Das ist ja auch für ein junges Menschenkind was Schönes. Ne? Wenn man Angst hat, dann braucht man da gar nicht reingehen.
So, und dann hat sie es tatsächlich ausprobiert und hat es geschafft. Ist rangekommen an die Wand. Und ist mitgefahren. So, und dann hat die dann die Begrüßungsfahrt später gemacht. Und dann hat die Mutter die extra schwerere Maschine gehabt, die 3,5 Zentner hoch, eine 750er in Indien. Und da ist sie mit an dieser 6 Meter hohen senkrechten Wand gefahren. Und dann hat sie sich eine schwarze Binde vorgeholt und die Augen verwunden. Und der Fahrtwind hat die vor die Augenpartie gepresst und dann ist sie freihändig gefahren und hat ihre Runden gedreht. So fängt das
okay, mit
Mutter
ich sitze, an. So fängt das mit Mutter an. Ich sitze gerade einfach so ein bisschen mit offenem Mund vor meinem Mikrofon, wenn ich mir das anhöre. Wirklich die Frage, das mal zu beschreiben, wie gefährlich ist das als Sport, als, nennen wir es mal, Freizeitaktivität?
Oder auch als Beruf.
Oder auch als Beruf, ja, als Beruf ja noch eher, weil dann ist man ja auch eine Menge in der Steilwand unterwegs.
Ja, natürlich. Du darfst dir nichts erlauben, kein Versehen. Also es ist sehr viel, Steilwandfahrer sind verunglückt, sind auch tödlich verunglückt. Selbstverständlich sind die Eltern auch schon mal runtergekommen. Das passiert, wenn zum Beispiel du zu langsam fährst, dann rutscht du hinten weg. Wenn du auf einen Ölfleck kommst, rutscht es schnell weg. Und wenn du irgendwie oben ans Seil kommst, wenn du zu hoch fährst, dann kann es passieren, dass die Raste da oben hängen bleibt, dein Motorrad runterfällt und du hinterher. Und dann musst du aufpassen, dass nicht dich das Motorrad trifft. Das ist immer das Schlimmste, was passieren kann. Wenn du von 6 Meter runterfällst, weißt du ja auch, das ist nicht gerade angenehm.
Ganz ehrlich zu sein, Gott sei Dank weiß ich das nicht, wie es ist, von 6 Meter runterzufallen. Von daher, ich bin auch eigentlich gerade ganz glücklich und ich brauche dann auch kein Motorrad von oben abzubekommen. Also es klingt einfach so, wie ihr es beschreibt. Es klingt schon, oder wie du es beschreibst, jetzt echt sehr gefährlich. Also von wegen, machst du einen Fehler, hat es auch normalerweise böse Folgen, weil...
Ja, es kann ja auch mal ein Reifen platzen und es gibt immer mal der Motor aussetzt oder irgendwas. Die Technik muss ja auch einen Gang rausspringen und kriegst nicht schnell wieder rein. Das ist so. Zur Technik, es wird immer so diese Motorräder im zweiten Gang angefahren und ruckzuck bis an der Wand. Und dann kannst du dann auch mal eine Fehlzündung haben, dann knallt das richtig. Die Motoren, die Schalldämpfer waren natürlich auch dementsprechend gemacht, dass die Leute mal richtig was mitkriegten und hören konnten. Das war ja auch wichtig. Es stank auch immer ganz schön in der Wand. Also das war natürlich etwas, die Vorführungen, die haben sich ja auch entwickelt. Früher gab es, wie gesagt, Steilwände auf dem Vergnügungspark und ähnliche Sachen haben die Artisten früher auch schon gemacht. Die haben früher in irgendwelchen Kreisen gefahren mit Fahrrädern und so oder auch schon mit Maschinen in engsten Räumen und das ist dann nachher in die Steilwand übergegangen. Und wenn die Leute heute die Faszination haben, der Steilwand genießen, das ist der sonare Klang der Motoren, die durch das Kreisen der Maschinen im engen Kessel natürlich rhythmisch verdichtet werden. Mhm. Und angelehnt an diese oberen Kante des Kessels ist für die Besucher die Vibration der Bretter beim Überfahren der Motorräder am eigenen Körper spürbar. Mhm. Ne? Und durch das Raufziehen der Maschine bis zum höchstmöglichen Kante trifft eine Kontaktnähe ein, die es im normalen Straßenverkehr als lebensbedrohlich anzusehen ist oder einzustufen ist, ne?
Das ist richtig, das muss man sich auch mal so vorstellen, für die, die es noch nie mitbekommen haben, man steht halt ganz nah an dieser Wand, das heißt, man schaut diese 6 Meter direkt runter und im Grunde ist alles, was einen von den Motorrädern trennt, zum einen ein weißer Streifen, der auf die Wand gemalt ist und ein Drahtseil im Grunde, das halt nochmal nach innen gespannt ist, das ist eigentlich auch schon alles, das heißt, ja, würdest du deine Hand runterhängen lassen, würde dieses Motorrad dich im Endeffekt berühren. Das ist so nah dran, das ist so direkt. Man spürt den Fahrtwind, man riecht das Öl, man hört die Motoren. Das ist wirklich ein ganz körperliches Ding. Sowas kriegt man heute kaum noch. Heute würde man ins Kino gehen und sagen, juhu, ich habe eine 3D-Brille. Vergiss das, geh mal auf eine steile Wand. Das ist echt wirklich ein Ding, wo ich sagen muss, ich habe das als Kind in verschiedensten Varianten immer mal gesehen, weil das durchaus es noch gab und es gibt es ja auch bis heute tatsächlich noch. Das ist was, das sollte man im Leben mal gesehen haben. Das ist schon einzigartig.
Also ich habe es noch nie gesehen, außer jetzt in Videos, auch in Vorbereitung auf die Folge. Ich habe es noch nie live und in Person und in Farbe gesehen. Es klingt aber extrem spannend. Was macht man an Kunststücken in der Steilwand? Was sind in Anführungsstrichen die Standards? Was ist was ganz Besonderes? Gibt es da überhaupt irgendwelche Standards?
Ja, also, okay, das sind die sogenannten Tricksefahrten. Das heißt, der Fahrer bringt seine Maschine in eine gleichmäßige Geschwindigkeit, die kannst du dann schön einstellen mit der Indian, dann fährt die schön gleichmäßig an der Wand. Und dann fängst du an zu klettern, du gehst auf den Lenker, kniest erst auf den Sattel, dann gehst du über den Lenker, die Beine nach vorne runter, dann gehst du wieder zurück, stellst dich seitwärts unten auf die Fußraste, guckst nach oben oder drehst dich um und kletterst über die Maschine nach oben und stehst von oben und guckst in den Kessel rein und kniest auf den Sattel. Also alle diese Trickse konnte mein Vater hervorragend und hat das auch alles zur Perfektion gebracht.
Kurze Frage, bei knapp 50 km/h in einem solchen kleinen Kessel fahrend, steigen die Leute auf, die klettern über ihr Motorrad?
Ja, es ist unglaublich, aber ich habe es selbst gesehen und wir hatten noch einen dritten Mann dabei, als die Eltern nach dem Krieg fuhren. Das war ein ganz großartiger Fahrer, das war Herr Meinos, Heinz Meinos, ist in der Szene bekannt, ist noch mit über 70 Jahren an der Wand gewesen. Und der ist mit den Eltern mitgefahren und der hat dann die Trickse gefahren. Und die Eltern sind dann mit 3 Maschinen zur gleichen Zeit an der Wand. Also es war so, es gab Konkurrenz. Und in Dresden hatten meine Eltern aufgebaut auf der Vogelwiese. Und da war eine ganz harte Konkurrenz, die auch Steilwandfahrer waren. Und die hießen Koch. Dann haben Vater und Mutter sich überlegt, Mensch, was machen wir? So eine harte Konkurrenz. Aber die haben ja keine Frau. Und dann haben sie gesagt, pass auf, wir machen Überholungsrennen. Und dann haben sie das morgens angefangen zu üben. Und haben gesagt, so, du bist oben da vorher und ganz kurz vorher runter und so weiter. Immer geübt, prima. So, und dann haben die dann am Tag gefahren und haben diese Tricks vorgeführt. Überholungsrennen, das war das erste Mal so. Und dann sind abends die Kollegen gekommen, haben gesagt, dürfen wir uns mal eine Vorstellung ansehen? Ja. Und dann haben sie das Überholungsrennen gesehen. Dann sind sie runtergekommen. Dürfen wir das nochmal rauf? Ja, selbstverständlich. Und dann haben sie anschließend gesagt, ja, das habt ihr ja toll. Das macht ihr aber schon lange, ne? Nee, das haben wir heute Morgen erst einmal gemacht.
Und auch hier haben wir die Gelegenheit, das Ganze nochmal mit der Stimme von Martha Frickenschmidt zu hören.
Wir haben in Dresden gestanden. Da waren 3 Herren drin. Oh Gott, oh Gott. Mein Mann sagt, ja, wir müssen was anders machen. Aber morgens trainiert dort ein Überholungsrennen zu 2 Maschinen an der Wand. Und abends in der Vorstellung kamen diese Herren bei uns in der Vorstellung. Die hatten schon zu. Und dann haben die zu meinem Mann gesagt, als sie runterkamen, na, ihre Frau, die kann ja fahren. Überholungsrennen meiner Frau, das ist ja doll. Da hat er gesagt, ja, das haben wir heute Morgen geübt. Das haben die denen nicht geglaubt.
Ja, also es ist schon ein hartes Geschäft.
Also so Überholungsrennen, wie stelle ich mir das vor? Also ich habe jetzt meinetwegen zwei Motorräder, die fahren an dieser Wand hintereinander her und einer von den beiden schert aus, beschleunigt und überholt den anderen.
Beschleunigt, geht rund, einer fährt etwas tiefer, andere oben drüber her und runter. Kurz vor der Maschine runter und dann kommt der nächste von hinten, fährt nach oben und wieder runter. So überholen sie sich während der an der Wand. Das ist natürlich nicht so einfach. Man muss sehr, sehr, sehr aufpassen.
Wie viele Motorräder kann man maximal fahren da drin? Also was ist so die größte Zahl, die du jemals gesehen hast, die in so einer Wand fahren?
Hier in Deutschland habe ich, weiß ich nicht, ich glaube mit 4 Leuten sogar.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher mit 5. Ich meine, dass ich es mal mit 5 gesehen
Kann
habe.
Kann durchaus möglich sein.
Gestaffelt dann halt, also nicht alle nebeneinander. Dieses klassische mit 4, da erinnere ich mich auch dran, hast du ja das Ding, dass sie in einer Reihe fahren, dass du wirklich die genau nebeneinander herfahren gleichzeitig hast.
Ja.
Aber ich meine, ich habe das bei irgendeiner Wand gesehen, dass sie noch mit dem kleinen Motorrad quasi dann auch mit dazwischen gegangen sind.
Durchaus möglich. Also ich weiß es nur von Indien. In Indien ist das sehr weit verbreitet. Da stehen überall Holzwände rum. Und das sind ja ganz Verrückte, die Wände sind sehr hoch und sehr groß und die Wände sind auch nicht ganz dicht, also man kann praktisch von außen durchgucken. Oh. Aber die Inder haben ganz kleine Autos, Straßenautos, die passen durch das Loch durch, die sind glaube ich 1,50 Meter breit und mit denen fahren sie von Ort zu Ort. Wenn irgendwo jetzt eine Fair ist oder eine Veranstaltung, dann fahren sie dorthin und fahren in diese Wände rein. Die Wände stehen gar nicht auf Holzboden, die sind auf Lehm oder manchmal nur im Grasboden oder was weiß ich. Und die knattern da dran und dann sind da 2, 3 oder 4 Autos mit einmal drin und außerdem noch 3 oder 4 oder 5 Motorräder. Also die Wände sind riesengroß und die fahren sowas von irre, das kann man sich hier gar nicht vorstellen.
Also mit Autos stelle ich es mir dann ja doch schon etwas weniger gefährlich vor, wenn ich mir jetzt einfach so ein Fahrzeug vorstelle, Überrollbügel, ich trage einen Helm.
Straßenautos.
Ach so, okay.
Da fahren die über Straße zu der nächsten Vorstellung hin und kommen da an und sind die Verrücktesten überhaupt.
Okay. Huh. Ja, und wenn du ja jetzt so an deutsche Steilwände denkst, da hast du das Ding, das ist eben nicht ein komplettes Auto. Ein komplettes Auto wäre erstmal grundsätzlich viel zu schwer. Das heißt, du musst erstmal so viel wie möglich verlieren in dem Auto, um mit dem Auto zu fahren. Du hast ja verschiedene Probleme. Einmal das Gewicht, einmal Radstand und so weiter. Das muss halt schon passen. Also, Papa, du kannst dir mal erzählen von vorher noch von eurem Rennwagen.
Ja, das ist natürlich etwas anderes.
Ihr hattet einen Rennwagen, der an der Wand gefahren ist? In der Wand? An der Wand?
Ja, Okay. Und zwar ist es so gewesen, meine Eltern haben vor dem Krieg angefangen mit einem BMW Dixie. Sind die an der Wand gefahren.
BMW Dixie.
Und ja.
Das gar nichts.
Der wurde von der Firma Ihle gebaut. Ihle hat, wie verschiedene Autos gebaut. Und in Chemnitz wurde der DKW gebaut. Richtig. Mhm. Und der Frontantrieb vom DKW wurde in Chemnitz für die Stahlwand umgebaut. Und meine Eltern hatten früher ganz groß DKW Auto Union dran stehen. Und dann sind sie also mit einem Ihle BMW an der Wand gefahren. Der wurde während des Transportes sogar hinter den Transportanhänger gehängt mit einer Deichsel. So sparte man sich bei den Fahrten zum nächsten Veranstaltungsort das Benzin. Und nach dem Krieg ging der kleine DKW verloren und ein Sportwagen-Eigenbau auf VW-Kübelwagen-Basis oder Chassis nahm die Stelle ein. So,
ein Eigenbau?
Ja, was soll ich? Ja.
Okay.
Es war so, der Dixie war verloren gegangen. Das heißt, irgendeiner hat ihn mitgenommen. Es waren also die Engländer ja da und es war eigentlich alles in Eversburg eingelagert und dann wurde alles gestohlen. Es war kaum noch was da, die Motorräder waren alle verstreut, die haben wir dann später wiedergefunden irgendwo, aber der Dixie ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden, ist auch nie wieder aufgetaucht. Und das war natürlich ein Vorderradantriebauto, mit dem Vater schnell an die Wand fahren konnte und das ging sehr gut. Ja, was jetzt mal? Vom Krieg her standen noch VW-Kübel an den Straßen rum, haben sich so einen alten VW-Kübel geschnappt und dann zum Karosseriebauer in Osnabrück. Und die haben daraus einen Rennwagen geschneidert, das heißt den Kübel umgebaut und vorne ein bisschen rund und länglich gemacht und hinten abgerundet. So, und dann hat Vater den 1946 in Osnabrück an die Wand gebracht. Und zwar hatten sie fertig und dann haben sie rein und er hat Probefahrten gemacht. Das war in Osnabrück auf dem Domplatz, direkt da vor der bischöflichen Kanzlei. Und dann ist er rangefahren an die Wand und er konnte nicht, weil er ja Hinterradantrieb hat, musste er ziemlich scharf rückwärts fahren, um Schwung zu holen und dann mit Schwung an die Wand kommen. Und kaum, dass er an der Wand war, sagt es und dann war die Wand durch. Hat er die Wand durchgesägt. Weil der Wagen wog 8 Zentner und dafür war die Wand nicht geeignet. So, was haben die gemacht? Über Nacht alte Motorsportfreunde, Fitgen Wiebruck war das damals, ein Tischlermeister, der hat die Wand über Nacht verstärkt, man hat Drahtseile noch nachgespannt und so weiter. Nächsten Morgen wieder probiert und die Wand hielt. Und ist er mit dem VW an der Wand gefahren.
Das ist dann der Frickenschmidt P1 gewesen, würde ich sagen. Also es muss auf jeden Fall eine 1 da drin sein.
Ja, ja, dazu gibt es natürlich noch eine ganz interessante Geschichte, aber eigentlich später. Denn die Wand wurde ja 1952 nach Südamerika, sprich Brasilien, verkauft. Und auf ganz eigentümliche Art und Weise bin ich wieder auf dieses Fahrzeug gestoßen.
Okay.
Und habe es natürlich auch aufgesucht.
Das ist aber auch schon wieder eine ganz andere Geschichte. Um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das damals in den 40ern, 50ern so für die Leute war, liest Heinz jetzt mal einen zeitgenössischen Zeitungsbericht vor.
Die Frickenschmidts waghalsig sich mit Auto und Motorrad an der steilen Wand. Das Zitat von Friedrich Nietzsche, nur wer gefährlich lebt, hat wirklich gelebt, das hat hier Berechtigung. Hereinspaziert, meine Damen und Herren, Sie stehen hier vor Deutschlands größter Motorradschau. Am Mikrofon Martha Frickenschmidt, im Personal und Union die gute Seele des Familienbetriebs, Rekommandeurin, Kassiererin und zudem Deutschlands tollkünste Frau an der steilen Wand, die dem staunenden Publikum den Programmablauf auf der Parade erklärt. Motoren knattern, Benzinschwaden hängen in der Luft, die Parade bebt. Gebannt blicken die Zuschauer in den Holzkessel, durch dessen geöffnete Luke die Steilwandfahrer Heinz Frickenschmidt die Parade hinauffährt. Die Motoren der Maschinen laufen, Fehlzündung knallen. Dann steigt ein Fahrer auf ein schweres Motorrad der Marke Indian Scout, vollführt auf einem Rollenstand Kunststücke wie auf einem Voltigierpferd. Diese und noch mehrere waghalsige Akrobatikfiguren werden während der Vorstellung an der senkrechten Wand in dem riesigen Holzkessel vorgeführt. Mit Motorrädern und einem umgebauten VW-Kübel als Rennwagen wagen sich die Frickenschmidts an die senkrechte Wand. Die Feuerstühle sind Indian, amerikanische Polizeimaschinen der Baujahre 1923 bis 28, die 500, 600 oder 750 Kubik haben. Als dritter Fahrer wurde Heinz Meiners, ein namhafter Fahrer, inzwischen engagiert. Er trat als dritter Akrobat in dieser verwegenen Truppe mit auf. Die Begrüßungsfahrt beginnt Martha Frickenschmidt, die mit einer 3,5 Zentner schweren 750er Indianmaschine an der 6 Meter hohen senkrechten Wand ihre Runden dreht und dann eine schwarze Binde hervorholt und diese durch den Fahrtwind vor die Augenpartie presst. Dann lässt sie auch den Lenker los und fährt freihändig einige Runden. Danach folgt dann das Überholungsrennen. Eine sehr schwierige Angelegenheit, bei der sich der Fahrer genau auf den anderen verlassen müssen, denn der kleinste Fehler und man wird beim Berühren mit der anderen Maschine unweigerlich von der Wand gerissen. Dies Trio Infernale fuhr mit drei Maschinen zur gleichen Zeit. Die Akrobaten fahren nebeneinander, Sie fahren freihändig und geben sich die Hände. Dann beginnt die wilde Jagd. Der obere Fahrer stürzt haarscharf am Vorderrad des anderen Fahrers vorbei in die Tiefe. Der nächste folgt ihm, um im nächsten Moment wieder nach oben zu jagen, bis an den Rand des Kessels. Dann folgt als nächstes die Akrobatikfahrt, man nennt es auch Tricksefahrt. Auf einem dieser rasenden Oldtimer steht freihändig der Fahrer und winkt zum Publikum. Dabei streckt er ein Bein in die Luft und stellt sich auf die Seite der Maschine. Kniend auf dem Sattel und auf dem Lenker sitzend, vollführt er vor dem staunenden Zuschauer seine Kunststücke. Beiderseitig stehend, hoch aufgerichtet auf der Maschine, sitzend auf dem Tank, freihändig, ja sogar seitwärts im Damensitz, rechts sowie links. Dabei fährt er bis an den oberen Kesselrand, dass er beinahe die Zuschauer berührt und zieht im nächsten Augenblick seine schwere Maschine wieder nach unten. Die Zuschauer sind von den Darbietungen restlos zufrieden und klatschen Beifall. Doch der einmalige Höhepunkt, die Fahrt mit dem Rennwagen, folgt noch. Rückwärts rollt der 18er schwere Rennwagen an die Startbahn. Für einen Moment haben nur drei Räder Kontakt mit dem Boden. Dann gibt Heinz Frickenschmidt Vollgas und der Wagen schraubt sich bis an den Kesselrand. Oftmals hört man ein ratschendes Geräusch, wenn die Radkappen wieder einmal das Absperrdrahtseil berühren. Entsetzt weichen die Zuschauer dann zurück, aber Heinz Frickenschmidt winkt ihnen freundlich zu. Jeweils zur letzten Vorstellung am Abend springt der Dackel der Familie mit in den Rennwagen. Eine Kuriosität am Rande, aber sie zeigt die Verbundenheit von Familie und Beruf. Die Faszination des Steilwandfahrens scheint nicht nur von der Fliehkraft im Kessel auszugehen, es ist der Wunsch, etwas zu können, was andere nicht können. Was für Fahrer und Publikum Nervenkitzel ist, bedeutet für viele Menschen Angst. Angst, die nicht unbegründet ist, da manche Fahrer haben ihren Job mit dem Leben bezahlt. Jeder Fehler kann sein Tod sein.
Wow. Wow, spannend. Du hast am Anfang die Parade erwähnt. Was genau ist die Parade? Also geht das dann irgendwie über den Platz, dass man wirklich eine Parade über den Platz macht, wo gerade die Wand steht, um
nein, Werbung
zu machen? Oder?
Nein, nein. Eine Parade ist ein vorgebautes Teil vor der Wand, wo man aus der Wand rausfahren kann. Der Kessel kann geöffnet werden. Da sind zwei Klappen, die man entweder zur Seite macht oder nach oben hochschiebt. Und dann kannst du mit dem Rennwagen oder mit dem Motorrad nach draußen fahren. Und auf dieser Parade steht so ein Rollenstand, der hinten zwei Rollen hat, vorne eine, wo ein Motorrad draufsteht, auf dem dann vorgeführt wird, was eben drin passiert. Und wie gesagt, Mutter hat dann das Mikrofon in die Hand genommen, hat gesagt, hier stehen Sie vor Deutschlands größter Sensation. Und später hat der Heinz Meiners auch gesprochen und hat dann von der Volkstönenden Wochenschau, wo es bekannt wurde. Es gab ja noch kein Fernsehen oder so in der Art. Und dann hat man die Leute eben animiert, da reinzukommen.
Und, also man muss sich das wie eine Bühne vorstellen, dass du vor der Wand eine vorgebaute Bühne hast, wo das Ganze drauf passiert. Das heißt, du hast wirklich eine direkte Ansprache, du hast versucht, die Leute zu halten, erstmal in dem Lauf über das Volksfest anzuhalten, darauf aufmerksam zu machen, dass hier was ganz Besonderes geboten wird und halt kleine Schnipselchen zu zeigen und dann zu sagen, so, das sieht jetzt schon gut aus, aber kommt rein, ihr seht das gleich an der steilen Wand.
Richtig.
Und damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie sowas geklungen hat, haben wir für euch hier auch nochmal eine Originalaufnahme.
Achtung, Achtung. Hier ist Frickenschmidts Autosteilwand. Die Weltsensation, das Tagesgespräch in allen Großstädten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie stehen hier vor Deutschlands größtem Sportunternehmen. Das heißt Auto- und Motorradrennen an senkrecht steiler Wand. Tollkühn verwegene Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um Ihnen Sensationen zu zeigen und zu bieten. Wir zeigen Ihnen heute die Sensation aus Welt im Film. 154. Wochenschau. Deutschlands einzig und tollkühnste Frau an der senkrecht steilen Wand. Sie startet hier in zwei verschiedenen Abteilungen. Wollen auch Sie einmal eine wirkliche Sportsensation mit sehen und kennenlernen, dann zögern Sie nicht länger. lösen Sie jetzt Ihre Eintrittskarten. Jetzt wieder eine neue Vorstellung.
Wie lange dauert so eine Vorstellung? Also wenn ich jetzt Zuschauer bin und ich bezahle meinen Eintritt und ich sehe jetzt diese Show, wie lang ist die Show? Wie lange dauert diese Vorführung und wie oft macht ihr das dann am Tag oder wie oft wurde das am Tag gemacht?
Ja, diese Show ist etwa 15 Minuten dauert die. Okay. Und es ist so, es auf einem großen Platz ist, wo viele Leute sind, wo es gut angenommen wird, da kann das so sein, dass du bis zu 40 Mal am Tag mussten die Fahrer in den Ring.
Wow. Bei dann mal eben noch mal ein bisschen 3,5G und schön.
Ja.
Ja.
Sehr, ja.
Wow.
So, und dann wurde von den Rekommandeuren auch gesagt, die Fahrer haben keine Unfallversicherung und die bitten das geschätzte Publikum um Mithilfe, um einen eigenen Unfallfonds, der gegründet wurde, um über die schwere Zeit eines eventuellen Absturzes leichter hinwegzukommen. Wir haben gehofft, dass die Leute Verständnis haben und wenn sie etwas, eine Kleinigkeit bitte in die Mitte der Fahrbahn zu werfen. Mhm. Und die Leute haben geworfen und das konnten die vielen Kratzer an den Indianern nachher beweisen. Also,
da sind die Münzen aufgetroffen.
Da gibt es noch wieder eine. Ja, natürlich. Oh, das wurde dann in einem Schürzhelm gesammelt und das war eben noch ein kleines Zubrot. Da gibt es noch eine schöne Geschichte zu. Nach dem Krieg war ja alles rar. Besonders Zigaretten waren rar. Und als die Eltern angefangen haben, waren die Briten da als Besatzungsmacht und die waren begeistert von solchen Darstellungen und es wurde gleich, also im Rahmen der Truppenbetreuung hieß es, durften wieder auf dem Ledenhof damals die ersten Kirmessen und Jahrmärkte wieder eröffnet werden. Da hat unser Vater auch die Wand aufgebaut, hatte zu der Zeit erst nur eine einzige Maschine und auch nur eine einzige große Glühbirne, alles andere war gestohlen. Und es wurde dann, aber noch während der Zeit ist dann so ein roter Junge gekommen, hat gesagt, ich weiß, wo so eine Maschine steht, dürfen mich aber nicht verraten. Und dann in den Gärten an der Natober Straße oder der Stadt in der Garten noch eine Maschine. Und es waren mehrere verteilt in ganz Eversburg und Osnabrück. Und die haben sie so nach und nach alle wiedergefunden. So, aber zurück zu dem, was ich jetzt sagen wollte. Also die Engländer waren so begeistert und dann wurde auch darüber gesprochen, dass man etwas vielleicht rein. Und dann sagte der Heinz Meiners, nein, Vater hat gesagt, Zigarren und Zigaretten bitte am Bindfaden runterlassen. Als, ja, nur so als Gag wollte das bringen. Und dann haben die Engländer Zigaretten reingeschmissen. Ja, Eltern rauchten natürlich nicht. Aber sie haben die Zigaretten auch in den gesammelt. Und was soll ich dir sagen? Es war dauerte nicht lange. Und dann war das überall Usus, dass die Leute Zigaretten reinschmissen oder die Engländer vornehmlich oder wenn sie in der amerikanischen Besatzung waren, die Amerikaner. Jedenfalls hatten sie immer reichlich Zigaretten. Und morgens um 6 ging es so am Wohnwagen. Ich wollte gerne Zigaretten haben. Können wir ein bisschen tauschen? Ich habe hier Butter oder ich habe hier Eier. Ich bin der Bauer sowieso. Und ja. Sind die Bauern angekommen oder irgendwelche Leute haben gesagt, hier, oh, wir würden noch so gerne tauschen, wir brauchen noch, geben uns noch ein paar Zigaretten. Also es war das beste Tauschopf.
Oh, Wahnsinn.
Wahnsinn. Ja, so ist man zu Butter oder zu Speck oder einer Wurst gekommen mit Zigaretten, die von oben runtergeschmissen wurden. Also das ist so eine Anekdote, die alle dazugehört.
Also ich hab ja vorhin gesagt, ich habe das selber noch nie live gesehen, Steilwandfahren. Das wirkte aber aus so mancher Sache, die ich jetzt gelesen habe, so als wäre das wirklich schon mal ein doch relativ normaler Teil der größeren Volksfeste gewesen. Warum ist das heute nicht mehr so?
Ja, das ist ganz einfach. Als es die Leute waren einmal übersättigt. Mhm. Es gab früher ganz viele Steilwände, Kugeln, große Shows. Es gab jede Menge Shows in allen Richtungen, ob das Lilliputaner-Shows waren oder ob das Stierkämpfe waren oder Boxen, das gibt's vielleicht heute noch, aber es waren exotische Shows, der Mensch und was weiß ich. Es, unheimlich viel Shows und eben auch Stallwand. Und weil es Stallwand damals etwas Einträgliches war, haben das natürlich viele kopiert. Ja. Und wenn sie selbst nicht gefahren haben, haben sich Leute gesucht, die dann Stallwand fahren konnten oder das gemacht haben. Es gab jugoslawische Fahrer, es gab Engländer, die ganz gut fahren konnten. So, und dann haben die ihren Namen gegeben, aber selbst nicht gefahren, hatten eine Wand und haben dann Leute fahren lassen. Und dadurch gab es ziemlich viel Stallwände. Mhm. Und nach dem Krieg war eben plötzlich Fernsehen und ganz was anderes ab. Und dann kamen ganz andere Sachen auf die Märkte. Und da fing es an, dass diese Sachen nicht mehr interessant waren. So, und dann ließ das nach und das wurde nicht mehr so gewertet.
Ja, diese Sensation lässt nach, ne?
Richtig.
Ja, aber wenn ich richtig informiert bin, fährt es zumindest noch eine
Stallwand aktuell, oder? So ja, mehrere. Ja. Es gibt noch zwei Wände, die ich weiß, die auch Nachfolger haben und die noch auf dem München Oktoberfest aufbauen. Mhm. Und manchmal auch noch auf einem anderen Platz. Die haben also wirklich noch die ganz alte Wand, die früher der Ruprecht gehabt hat. Und da fährt noch einer.
Aber wenn, dann müssen das heute schon, sind das dann die wirklich, wirklich großen Volksfeste. Also wenn ihr jetzt Oktoberfest sagt, das heißt, das ist dann nicht mehr, in Osnabrück wird man es voraussichtlich auf dem Jahrmarkt dann eher tendenziell nicht mehr sehen.
Nein, das glaube ich nicht, dass es normal ist. Es war nach dem Krieg noch einmal eine Wand da, und zwar ein Blume aus Osnabrück, aus Berlin. Und der hat auch die Eltern eingeladen, sind auch Innerwand gewesen. Wir haben waren auch Bilder in der Zeitung. Und sie haben natürlich nicht gefahren, aber haben während der Fahrt unten drin gestanden. Und der hatte eine ganz moderne Wand gebaut, die auch mit einem Kran aufgerichtet werden konnte. Aber trotz aller Möglichkeiten, die er hatte, hat sich nicht durchgesetzt. Er hat sie wieder eingestellt. Er konnte da nicht mit überleben. Es war einfach so.
Eine wahnsinnige Geschichte. Mhm. Wahnsinn.
Mhm. Ja, ganz interessant fand ich noch, ich habe noch eine kleine Anekdote zu der Sache, dass wir vorhin ja in dem Zeitungsbericht das Ding hatten mit dem Hund, der am Ende mit reinsprang.
Ja.
Da fand ich das noch sehr spannend, dass 1929 die Collins Death Riders, das war eine Truppe aus den USA, das erste Mal auch mit einem Tier in die Wand gegangen sind. Und zwar im Beiwagen hatten sie das erste Mal einen ausgewachsenen Löwen.
Richtig. Das hat es lange gegeben. Das hat es sehr lange gegeben. Der arme Kerl, der war total benebelt von den Gasen, Abgasen. Und das stimmt.
Ein Löwe im Beiwagen.
Das stimmt.
Das arme Tier, Tier. Das, da schon alleine den Löwen wird es wahrscheinlich heute nicht mehr geben.
Nein, ganz klar, das kannst du heute alles nicht mehr machen, aber es ist schon spannend, einfach wenn man sich das so ein bisschen anguckt, was das alles für Auswüchse gab und wie populär es doch war, auch mal irgendwo Wunder zu sehen. Das ist ja so der ganz große Unterschied. Heutzutage hast du es nicht mehr, weil die Leute einfach satt sind in jeder Richtung. Und wenn du dir vorstellst, du bist in einer Zeit, wo es einfach erstmal so gar nichts gibt und du auch keine Wunder halt irgendwie im Fernsehen siehst, wie du es heute tun würdest, und dann plötzlich mit sowas konfrontiert wirst, dass da erstmal auf dieser Parade überhaupt jemand steht, der auf einem Motorrad steht, wenn das Motorrad auf dem Rollenstand steht und balanciert. Das alleine ist ja schon eine Sensation. Und dann dieses Ding erstmal zu haben von, wie machen die das, dass die an einer steilen Wand fahren? Wie funktioniert das? Das war schon eine große Form von Magie,
wenn man das richtig so sieht. Die Leute haben ja früher auch gedacht, das kann ja gar nicht sein. Da sind ja Magnete hinter oder sonst was. Das funktioniert ja gar nicht. Wie ist das? Die haben alles versucht, das rauszukriegen. Die haben das gar nicht begriffen, wie es möglich war, an eine Stallwand zu kommen.
Okay, Wahnsinn.
Richtig. Ja, generell, früher waren ja so auch so das Spiel mit der Physik so Ding. Es gab ja auch eine andere Attraktion, der Rotor.
Richtig.
Das war auch eine runde, steile Wand im Grunde, die schnell rotierte, wo dann halt eben der Boden abgelassen wurde und die Leute an der Wand klebten. Und das war auch ein Ding, was die Leute überhaupt nicht begriffen haben und gedacht haben, was passiert hier? Es ist einfach toll, eigentlich in einer Zeit zu sein, wo dir nicht jedes Wunder sofort vor den Augen weggenommen wird.
Richtig, das ist genau richtig, und genauso war es ja auch mit dem Roundup oder so weiter, dass die Leute kleben an der Wand, nicht wahr?
Richtig.
Genau, ja.
eine Wahnsinnsgeschichte. Sehr, sehr schön.
Schön.
Eine Menge wieder gelernt.
Freut mich.
Und liebe Leute da draußen, ja, so sieht das aus, wenn ich ein Thema habe und mich nicht darauf vorbereitet habe, aber Gott sei Dank über die Familie von Chris wir jemanden haben, der sich mit einem Thema deutlich, deutlich besser auskennt.
Richtig. Was wir allerdings noch nicht hatten, das denke ich, das sollten wir auf jeden Fall einfach der Vollständigkeit her noch machen, ist, warum das Ganze dann aufgehört wurde. Weil das ist ja auch nochmal so der tragische Faktor der Geschichte. Einfach, wir haben ja vorhin schon erfahren, einfach du darfst dir nichts erlauben und es ist einfach immer wieder das Ding, es ist eine Gefahr auf jeden Fall. Und das war dann auch in diesem Falle das Ende der Geschichte.
Ja, 1952 gab es mehrere Faktoren. Zum einen waren zwei Kollegen tödlich abgestürzt. Der eine ist rübergegangen über die Wand, hat auch noch jemand mitgenommen. Und der andere ist am Drahtzieher hängen geblieben, ist runtergefallen. Also waren zwei Tote. Und zum anderen ist 1952 mein Bruder unterwegs gewesen und der ist im Dezember geboren worden. Und dann haben die Eltern gesagt, 1952, wir hören jetzt auf. Sie hatten die Möglichkeit aufzuhören, weil sie 1950 als erste eine Motorrollerbahn gebaut hatten. Das ist noch wieder eine andere Story. Und zwar wurden in Osnabrück Cityfix gebaut. Motorroller, die von Delius und Badbech dort gebaut wurden, wo heute von der Paracelsus-Klinik das Hauptgebäude steht. Und Vater ist dort hingegangen, der kannte den Delius sehr gut. Und dann hat er gesagt, da müssen wir so eine Bande drumherum bauen, damit die Leute Motorroller selbst fahren können. Ja, Fitgen Wiebruck, bekannt als Tischler, baute eine runde Bahn mit einem Chapiteau-Dach drüber und da kamen zuerst 8 Motorroller drauf. Und dann wurde die ganze Bahn verkleidet und richtig zugemacht, dass man von außen nichts weiter sehen konnte, nur eine große Front. Und dann stand da drauf Motorstadion, hier die neueste Sensation, Motorroller. Draußen stand ein Motorroller und dann konnten die Leute 50 Pfennig bezahlen und reingehen. Und drin war die Bahn aufgebaut und für weitere 50 Pfennig konnten die Leute dann fahren. Zuerst war es so, dass die Motorroller jede Fahrt von den Angestellten angeschoben werden musste und es wäre ziemlich schwierig war, die zu fahren. Das hat man dann schnell gelöst, indem man eine Fliehkraftkupplung reingebaut hat und die dauernd weiter liefen. Ja, 12 Motorroller kamen nachher drauf. Wir sind hier von Osnabrück mit der Steilwand schon 1950 nach Nürnberg zum Volksfest gefahren und haben alles verladen in Osnabrück. Ich war gerade Ferienzeit, ich bin mitgefahren. Hab während der Fahrt, was nicht sein durfte, ist auch klar, im Wohnwagen oben aus dem Fenster, da sind ja Oberlichter drin, rausgeguckt und die Fahrt verfolgt und bin auf diese Art und Weise in Nürnberg gewesen, habe das alles live miterlebt. Andere Geschichte.
Sehr schön.
Cityfix Motorroller.
Cityfix Motorroller sagt mir auch gar nichts. Also eine Menge, was ich noch mal googeln muss.
1950 wurden wieder Motorroller gebaut und da kamen die Vespas raus, die Vespas Club wurden gegründet und so weiter. Das war aber alles etwas später. Mhm. 1950 ging das los hier praktisch in Osnabrück mit Cityfix. Ja.
Sehr, sehr schön. Neugierde. Wurde befriedigt. Hab wieder eine Menge mitgenommen.
Ja, das ist schön. Das freut mich ganz besonders. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen.
Das haben wir.
Prima, auf jeden Fall. Ganz vielen Dank.
Auf jeden Fall. Ja, gerne. Wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Erfolg mit der Sendung.
Danke. Hoffen wir mal drauf. Gut, liebe Leute, dann haben wir jetzt heute uns ganz lange in der Steilwand aufgehalten. Es ist immer noch schwierig für mich, in der Steilwand zu sagen. Aber es geht ja bald schon weiter. Und der Chris ist nämlich weitergegangen über das Fahrrad mit Hilfsmotor und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und in der nächsten Folge, schon in der nächsten Woche, hört ihr dann, wo wir damit gelandet sind.
Ganz genau. Und bis dahin möchte ich euch sagen, bleibt wie immer schön neugierig. und kommt mir gut durch den Tag, durch die Nacht, auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Und hier aus der Hauptstelle in dem lauschigen Lotte meldet sich der Chris ab. Sagt nochmal vielen Dank nach Haßbergen zum Heinz.
Ja, ich melde mich auch ab. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Wünschen alle beste Gesundheit und sauber bleiben.
Jawohl, und auch danke an den Jan im schönen Osnabrück.
Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.